Ja, du bist kostbar und ich hab dich lieb. Das sagt nicht irgendwer, das sagt Gott, der Herr, der Schöpfer dieser Welt, der König dieser Welt. Und ich hoffe, dass uns das auch immer wieder bewusst ist, auch wenn wir jetzt diesen Monat dieses Lied immer wieder eingespielt bekommen, vielleicht auch mitsingen, dass wir diesen Vers mitnehmen in unseren Alltag. Du bist kostbar, sagt der Herr. Nicht irgendwer, nicht irgendein Geschöpf, sondern der Herr. Ja, ich möchte zur Predigt kommen. Schön, dass ihr hier seid, dass wir miteinander auf Gottes Wort hören dürfen. David ist auf der Flucht vor Saul. Ja, und wie Michael das auch gebetet hat, sehen wir, wie Gott diesen David versorgt. Ich bin ein bisschen kritischer an den Text rangegangen und habe mich gefragt, eigentlich versorgt sich ja irgendwie David selbst. Er geht dahin und bringt eine Lüge hin. Er hat keinen Geheimauftrag des Königs, sondern er ist auf der Flucht vom König. Ja, und diese Notlüge, die zieht sich irgendwie seit dem letzten Kapitel durch diesen ganzen Bericht. Wir lesen davon, wie Michal ihm bei der Flucht hilft. Sie lügt die Soldaten Sauls an und sagt, ja, David ist krank, er kann nicht kommen. Dabei ist er bereits auf der Flucht. Sie verschafft ihm so Vorsprung auf der Flucht. Michal lügt ihrem Vater an, indem sie sagt, ja, David hat mich unter Druck gesetzt, er wollte mich sonst töten, sonst hätte ich dir natürlich verraten, dass er nicht krank ist. Dann geht der Text weiter. Es wird von der Freundschaft berichtet zwischen Jonathan und David. Und auch hier, Jonathan soll für David lügen. Er soll ihm sagen, ja, David kann nicht zu diesem Fest kommen, sondern er ist weg. Er ist bei seiner Familie. Aber David ist gar nicht weg, sondern wartet versteckt auf dem Feld. Bei der heutigen Textlesung lügt er den Priester an, der Sohn des hohen Priesters zu der damaligen Zeit, und sagt, der Geheimauftrag, aber nein, er ist auf der Flucht. Ob seine Männer wirklich geheiligt sind und sich seit Tagen nicht mit einer Frau eingelassen haben, das sei mal dahingestellt, können wir nicht überprüfen. Und wenn wir den Bericht weiterlesen, dann flüchtet David zu den Philistern. Und die Philister erkennen ihn, oh, das ist der Mann, der unseren Goliath getötet hat. Und er gibt sich als Verrückter aus und kommt so weg. Mein Thema heute Morgen ist, wenn Notlügen Leben retten. Oder die Frage, wann ist Lügen okay? Wahrscheinlich kennen wir alle diese Situationen in unserem Leben. Ja, wir sind sozusagen zu einer Notlüge gedrängt. Zum Beispiel kommt ein Mann, ein Ehemann zu mir ins seelsorgerliche Gespräch und die Ehefrau fragt mich kurz darauf, war mein Mann bei dir? Und ich weiß, wenn ich jetzt bejahe, auch wenn ich nichts zu dem Gespräch sage, dann ist es keine gute Situation. Ich muss verschweigen, dass der Mann bei mir war. Oder es ist die Situation, wo es um viel Geld geht, wo du irgendwas kaputt gemacht hast und du könntest lügen und du weißt, wenn du lügst, bezahlt die Versicherung. Wenn du aber die Wahrheit sagst, dann haftest du selbst. Und es geht nicht nur rein um 10 Euro, sondern es geht Hunderte oder Tausende Euro. Oder die Situation, wo wir vielleicht auch kennen aus unserem Alltag, wir genau wissen, wir kriegen eine Frage gestellt von einer Person, die wir lieben, und wenn wir jetzt die Wahrheit sagen, dann verletzt das die Person. Der soziale Frieden hängt dann schief. Oder es gibt diese Situation wie bei David, wo es um Leben und Tod geht, und David eben lügt. In verschiedenen Situationen, wo wir vielleicht die Notlüge akzeptieren oder die Gesellschaft um uns herum die Notlüge akzeptiert. Aber ich habe mich gefragt, wie ist es denn bei Gott? Was sagt Gott dazu? Nun, in einem ersten Punkt, diese letzten Kapitel, auch die heutige Textlesung, es ist ein Bericht. Die Bibel ist Gottes Wort und wir glauben an das Wort Gottes als ein irrtumsloses Wort Gottes, als ein autoritatives Wort Gottes. Das heißt, es lehrt die Wahrheit. Wir nehmen also die Bibel als Grundlage für unser geistliches Leben, unsere Grundlage für die Lehre über uns selbst und Gott. Und so ist es eben wichtig zu sehen, viele Texte im Alten Testament sind einfach nur Berichte. Wenn wir zum Beispiel auf die Aussage im Alten Testament kommen, die Liebe zu Gott lohnt sich nur, weil er uns segnet. Diese Aussage finden wir sinngemäß im Alten Testament, dann müssten wir daraus ziehen, ja, Gott ist eben nur anbetungswürdig, wenn auch wirklich Segen in deinem Leben sichtbar ist. Wenn wir aber genauer hinschauen, dann sehen wir, das sind Worte des Satans. Und sogleich merken wir, okay, diese Worte muss ich ganz anders betrachten, als wenn das ein Prophet gesagt hätte. Also viele Stellen im Alten Testament sind einfach nur Berichte. Da kommen wir zum Beispiel auch zum Richterbuch, das Richterende, das nicht einfach ist, die letzten drei Kapitel, wo eine Frau vergewaltigt wird, ja daran stirbt und dann zerstückelt wird und dann alle Stämme Israels versenkt wird. Was machen wir damit? Und jetzt möchte ich gleich eine kurze Werbung in die Predigt einbauen. Komm Montagabend, da betrachten wir genau diesen Text. Was lernen wir aus diesem Text, den wir so schwer verstehen können? Was möchte uns Gott damit sagen? Aber es ist in erster Linie, müssen wir feststellen, es ist ein Bericht. Das heißt, wenn wir sagen, die Bibel ist irrtumslos, ja, es hat Autorität, dann sagen wir damit, dieser Bericht ist wahr. Genauso ist es geschehen. Und so kommt der Vergleich zu den Zeitungen. Wenn in der Zeitung steht, der Bericht, ja, Bayern hat gewonnen, dann ist das eine Feststellung. Dann ist die Frage, ob du Bayern-Fan bist oder nicht, ob du dich daran freuen kannst. Aber es ist der Bericht, Bayern hat gewonnen. Das heißt, David hat gelogen, Michael hat gelogen, Jonathan hat gelogen. Also das heißt, die Bibel zeigt ein realistisches, kein utopisches Menschenbild. Es ist wahr. David, Michael und Jonathan haben gelogen. Jetzt haben wir den Bericht und jetzt sind wir als Leser dazu aufgefordert, zu urteilen, ob es gut war, was die Menschen getan haben oder nicht. Es ist also die Frage, was sagt das Gesetz? Der Jude zu der damaligen Zeit, oder besser gesagt ein bisschen später, als er diesen Text gelesen hat, hat er die Mosebücher studiert, um zu urteilen, ob nun David richtig gehandelt hat. Und so studiert er die Mosebücher und kommt zum dritten Buch Mose, Kapitel 19, wo es heißt, ihr sollt nicht stehlen und nicht lügen und einander nicht betrügen. Also Betrug, Diebstahl und Lüge kommt in einer Aussage, was die Juden nicht tun sollen. Als Christen machen wir denselben Schritt. Wir betrachten in der Bibel, ja, war das Handeln gut oder nicht? Für uns Christen ist aber vor allem von Bedeutung, was das Neue Testament sagt. Ich möchte damit nicht das Alte Testament ausspielen, aber wir müssen uns bewusst sein, gewisse Dinge sehen wir eine Konstante zwischen Altem Testament und Neuem Testament. Und manche sehen wir eben einen großen Bruch zwischen den beiden, zum Beispiel die kultischen Reinheitsgebote. Zum Beispiel kenne ich keinen Christ, der sich peinlichst genau an die Menstruationsvorschriften oder Samenergussvorschriften hält aus dem Alten Testament. Weil es eben kultische Reinheitsgebote sind. Das ist vielleicht auch etwas, was wir in dem Text nicht ganz verstehen. Ja, die Männer haben sich ferngehalten von Frauen. Da wurde der Priester erst zugelassen, dieses geheiligte Brot zu essen. Und deswegen war es relevant für den Priester. Ein kultisches Reinheitsgebot. Also was sagt das Neue Testament? Und ich denke, es ist keine Überraschung für euch, Kolosser 3, Vers 9, belügt einander nicht. Epheser 4, 25, deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit. Zwei klare Stellen. Die Aufforderung ist da, nicht zu lügen. Nach Kolosser zumindest in der Gemeinde, aber Epheser ist da ein bisschen offener, was den Raum angeht, dafür konkreten, was wir dafür tun sollen. Nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Wir haben also eigentlich ein ziemlich deutliches Bild auf die Lüge. Für den Juden war klar, Gottes Wille ist, nicht zu lügen. Und für uns Christen sollte klar sein, Gottes Wille ist nicht zu lügen, sondern die Wahrheit zu sagen. Alles so einfach, aber jetzt kommt auch die Frage, die unter den Nägeln brennt. Gibt es denn auch Ausnahmen? Gibt es eine Berechtigung für die sogenannte Notlüge? Was ist das Problem der Notlüge? Als erstes Problem würde ich sagen, wie definieren wir die Not? Welche Not berechtigt uns denn zur Lüge? Wenn ein Ehemann, der die Ehe bricht, zur Rede gestellt wird, ist es für ihn eine Not zu lügen, dass er die Ehe nicht gebrochen hat. Wenn ich mit einer Lüge einen Streit verhindern kann, dann verhindere ich ja eigentlich was Schlechtes. Ist es dann erlaubt? Oder ist die Lüge erlaubt, wenn meine Existenz daran hängt? Vielleicht der Arbeitgeber, der so einen Kundenauftrag bekommen kann? Oder der Arbeitnehmer, der seinen Arbeitgeber belügen darf, ja, weil er seine Existenz daran hängt, an diesem Job. Es ist also eine Situationsethik und Ethik, und die Schwierigkeit ist, woran machen wir es fest, dass es eine Not ist? Dass es eine wirkliche Not ist, wo die Lüge gerechtfertigt ist. In unserem Bericht geht es ja in die Richtung des Lebensschutzes. Da müssen wir schon mal zugeben, bei uns geht es in der Regel gerade nicht darum. In den wahrscheinlich nahezu 100% oder sagen wir 99,9% der Fälle, wo wir lügen, geht es nicht um Leben und Tod, wo wir sagen, das ist eine Notlüge. Wir müssen aber auch zugestehen, an manchen Stellen unseres Lebens ist das Leben so komplex, dass es eben nicht ganz offensichtlich ist. Ist es schwarz oder ist es weiß? Ein weiteres Problem der Notlüge, es offenbart unser Herz. Ich weiß, es ist eine Zuspitzung, aber in der Regel ist die Notlüge da, wenn wir unser Gesicht bewahren sollen oder wollen. Beim Dopingtest, da habe ich bis jetzt noch nie von einem Sportler gehört, bei der ersten Anklage gleich ein Zugeständnis zu machen, ja, ich habe gedopt. sondern in der Regel kommen ganz viele Untersuchungen und natürlich bis zum letzten Punkt kein Zugeständnis. Genauso beim Ehemann, der seine Partnerin oder seine Frau betrügt. Erst wenn alles offen daliegt, kommt das Zugeständnis. Wir lügen, damit wir unser Gesicht nicht verlieren. Notlügen schützen das, was uns wichtig ist. Unser Ruf, unser Gesicht, unser Portemonnaie. Und in solchen Situationen rechtfertigt der Zweck immer die Mittel. Weil in diesen konkreten Situationen wir keinen anderen Ausweg sehen, als zu lügen. Was ist ein weiteres Problem? Also das Problem der Notlüge, es offenbart unser Herz, unser Götze. Ein weiteres Problem der Notlüge ist, es offenbart auch unseren Kleinglauben. Bei Notlügen haben wir oft den Gedanken, ich muss lügen, damit es richtig kommt. Ich kann mir gut vorstellen, als die Michal den David abgeseilt hat aus dem Fenster und nun zu den Wachen kommt, die an der Tür klopfen, ich muss doch jetzt eingreifen, weil ich bin ja dafür verantwortlich, dass mein Mann überlebt. Ich muss dafür sorgen, dass David einen Vorsprung bekommt. Und so kann bei der Notlüge der Gedanke kommen, ich muss für den guten Ausgang dieser Situation sorgen. Und damit wird die Lüge zu einem guten Zweck. Und das offenbart doch unseren kleinen Glauben. Wir lassen Gottes Allmacht vollkommen außer Sicht. Wir machen was Schlechtes zu was Gutem. Das ist ein weiteres Problem der Lüge, der Notlüge. Nämlich der zweite Wortteil des Wortes Notlüge ist die Lüge. Mit dem ersten Wortteil versuchen wir, den zweiten Wortteil, die Lüge, positiv darzustellen. In Jesaja 5, Vers 20 haben wir aber die Warnung, wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Wenn wir die Notlüge betrachten, dann sehen wir auch, die Notlüge zieht weitere Sünden mit sich. Oft verstricken wir uns selbst durch eine Notlüge mit der nächsten Lüge. In der Regel bleibt es eben nicht bei einer Lüge. So ist zum Beispiel, wenn der Seelsorger den Alkoholsüchtigen fragt oder der ein Alkoholproblem hat und hast du diese Woche getrunken? Nein. Wann hast du das letzte Mal getrunken? Was habe ich schon wieder gesagt bei der letzten Sitzung? Was hast du denn so gemacht? Und man verstrickt sich in weitere Lügen. Notlüge ist also oft nicht Mittel für einen einfachen Ausweg, sie verstrickt uns noch mehr in Lügen. Nun, diese Probleme der Notlüge, die geben dir wahrscheinlich noch keine Antwort. Du fragst dich trotzdem, gibt es Ausnahmen? Michals Lüge zum Beispiel hat Davids Leben gerettet. Und vielleicht war es ja Gottes Plan, durch Michals Lüge den David zu retten. Und wir haben ja auch andere Berichte in der Bibel, wo das positiv dargestellt wird. Und so kommen wir zu einem wichtigen Punkt, der Blick in den Kontext. Und das macht die ganze Situation kompliziert. Als erstes möchte ich sagen, wir müssen aber auch vorsichtig sein, zu schnell urteilen. Denn aufgrund der Lüge von Michal ist zwar die Flucht geglückt. Das ist ein positiver Ausgang. Aufgrund der Lüge von David hat er Brot bekommen und eine Waffe bekommen. Gott versorgt. Positiver Ausgang. Dann kommen wir aber zu Psalm 73, der bekannte Psalm des Asaphs. Er blickt die Gottlosen an und sieht, wie sie Böses treiben. Sie reden Böses, handeln böse, ja, sie brechen Gottes Gebote, und was geschieht? Sie ernten den Segen Gottes. Und so sagt er sich selbst, oder lesen wir in dem Psalm, ganz umsonst wusch ich meine Hände in Unschuld. Das heißt, er sagt, er hielt die Gebote Gottes vergebens. Weil das Halten der Gebote keinen Segen bringt, aber wenn ich sie breche, bringt es Segen. Und das ist doch oft so in unserem Leben. Wenn wir auf die Arbeit schauen, da bekommt derjenige die Beförderung, der unehrlich im Geschäft agiert. Unehrlichkeit hilft, aber der Gottessegen kommt. Diebe bleiben oft unentdeckt. Aber es wäre eine falsche Schlussfolgerung zu sagen, ja, deswegen sind das gute Handlungen. Denn es greift oft zu kurz. Wir haben Berichte unter den Nationalsozialisten, dass einige Juden versteckt haben. Und sie haben sich ausgemacht, aber wir werden nicht lügen. Und so kamen die Nationalsozialisten und haben gefragt, versteckt ihr Juden? Und die Familien haben gesagt, ja. Aber die Nationalsozialisten haben die Juden nicht gefunden. Gott hat bewahrt. Wiederum lesen wir davon, wie einige Familien Juden versteckt haben und die Nazis angelogen haben. Gott schenkte trotzdem Bewahrung. Und wahrscheinlich gibt es auch Berichte davon, wo wir genau das Gegenteil sehen. Wo Menschen gesagt haben, aber wir werden nicht lügen, und sie haben nicht gelogen und die Juden wurden entdeckt. Oder sie haben gelogen, die Juden wurden trotzdem entdeckt. Im Bibeltext ist es auch schwierig. Wenn wir uns daran erinnern, Michals Lüge, er ist krank, ja, er hat mich bedroht, deswegen habe ich das gemacht. Später wird sie mit einem anderen Ehemann vermählt. Okay? Wir wissen nicht, ob das der Grund ist, aber wenn wir die Lüge Davids betrachten, dann sehen wir, der Priester wird getötet. Ja, das ganze Dorf wird ausgelöscht. Es überlebt ein Mann und der kommt zu David. Und David sagt ihm, ich bin allen deines Vaters Hauses zum Verhängnis geworden. Seine Lüge hat ihn zwar kurzfristig am Leben gehalten, aber langfristig den Tod gebracht. Für diesen Priester, für die ganze Verwandtschaft dieses Priesters. Und ich kann mir gut vorstellen, wir lesen nicht davon, aber dass David wirklich auch Schwierigkeiten damit hatte, dass es sein Herz belastet hat. Und so kommen wir wieder zu Psalm 73, wo Asaph sieht, ja, zuerst kommen diejenigen, die gottlos treiben, ernten eigentlich den Segen Gottes, aber schlussendlich kommt er vor den Thron Gottes und er sieht, alles wird Konsequenzen haben. Und das müssen wir uns bewusst sein, auch in den biblischen Texten. Manchmal wird gleich von dem Gericht erzählt. Manchmal finden wir das Gericht über diese Tat erst viel später in dem Bericht und manchmal lesen wir von gar keinem Gericht, weil das Gericht Gottes erst im Endgericht kommt. Deswegen ist es schwierig, den Rückschluss zu schließen, ob nun Segen daraus entsteht oder Fluch. Aber es gibt auch diese Beispiele in der Bibel, wo Gott die Lüge belohnt. Zum Beispiel die Hebammen Ägyptens. Die Hebammen Ägyptens, die bekommen von dem Pharao den Auftrag, alle männlichen Neugeborenen zu töten. Und die Hebammen belogen den Pharao Und im Text heißt es dann, Gott ließ es den Hebammen gut gehen. Und das steht unmittelbar im Kontext mit der Lüge der Hebammen. Gott segnete sie also nicht, obwohl sie gelogen haben, sondern weil sie den Pharao belogen haben. Das ist wahrscheinlich das Beispiel, das wir in dem Kopf haben, wenn wir sagen, gut, Notlüge hat seine Berechtigung. Nun, wie gehen wir mit solchen Berichten um? Wir müssen zugestehen, wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und in einer gefallenen Schöpfung, da geraten wir manchmal in ein Dilemma, wo wir uns nur zwischen Böse und Böse entscheiden können. Und ich formuliere hier bewusst nicht zwischen richtig und falsch, denn wir brechen das ein oder andere Gebot Gottes. Ja, wir handeln, ob wir nach Version A oder B handeln, gegen den Willen Gottes. Und deswegen ist es die bewusste Formulierung, wir können uns nur zwischen Böse und Böse entscheiden. Die Hebammen damals, Gottes Wille ist es, dem König zu gehorchen. Gehorchen Sie diesem Auftrag, befolgen Sie ihn. Dann sollen Sie die Babys töten. Das wiederum ist nicht Gottes Wille. Und sie rechtfertigen es mit einer Lüge, was auch wieder nicht Gottes Wille ist. Die Hebammen entscheiden sich gegen den Willen Gottes im Gehorsam und der Lüge, aber entscheiden sich im Willen Gottes dem Leben der Babys. Und so ist es vielleicht die bessere Formulierung, in einer gefallenen Schöpfung geraten wir manchmal in ein Dilemma, wo wir uns zwischen sehr böse und weniger böse entscheiden können. Das heißt, das weniger Böse wird zum Richtigen, aber nicht zum Guten. Nicht der Zweck rechtfertigt die Mittel. Wenn das Ergebnis gut ist, dann ist auch die Handlung gut. Nein, es wird zum Richtigen verhalten, aber nicht zum Guten verhalten. Gott belohnt die Hebammen aufgrund ihrer richtigen Tat. Sie haben sich für das kleinere Übel entschieden und sich für das Leben der Babys entschieden. Es sind also Situationen in unserem Leben, wo wir Variante A und B zur Auswahl haben, aber sehen, beides entspricht nicht Gottes Willen. Und wie entscheiden wir uns, was das große oder kleinere Übel ist? In dem Bericht Davids, da lesen wir, Michal lügt, um ihren Mann das Leben zu retten. Es ist der Lebensschutz. Wir sehen, Abraham belügt Abimelech, um sein eigenes Leben zu schützen. Wir sehen, die Hebammen lügen, um das Leben der Babys zu schützen. Aber der Lebensschutz steht nicht an oberster Stelle. Das würde jegliche Tat zum Lebensschutz zulassen. Gerade auch bei den Juden, wo es die Todesstrafe gab. Wir lesen in der Kirchengeschichte, zum Beispiel unter den Römern gab es verschiedene Verfolgungen unter den Christen. Manchmal war das nur ortsbezogen, manchmal über das ganze Reich hinweg. Und wir lesen davon, von diesen Berichten, wenn es eben nur vor Ort eine Verfolgung war, von Gerichtsurteilen. Und die Situation damals war, nicht überall und nicht immer, aber in dieser Situation, dass das Christentum nicht verboten war. Es war nur verboten, wenn du den Glauben in der Öffentlichkeit ausgelebt hast. Dein Glaube war für die Römer eine Privatsache. Also wenn du deinen Glauben zu Hause gelebt hast, dann durftest du das machen. Aber einige Christen, die haben trotzdem ihren Glauben in der Öffentlichkeit bekannt und kamen so vor das Gericht. Und den meisten Richtern war eigentlich das egal, dass diejenigen, über die sie urteilen mussten, Christen waren oder nicht. Und so stellten sie die Christen vor die Entscheidung, ja, den Glauben zwar öffentlich abzusagen, in der Zusage, du darfst aber deinen Glauben weiter zu Hause leben. Da haben wir nichts dagegen. Viele Leben hätten gerettet werden können, stände der Lebensschutz über allem. Denn die Christen haben sich dazu entschieden, Gott nicht zu verleugnen, sondern das Gericht zu nehmen und die Todesstrafe anzunehmen. Und so kommen wir zurück zu dem Bericht der Hebammen unter dem Pharao. Denn da heißt es, die Hebammen aber fürchteten Gott und handelten nicht, wie der König von Ägypten es ihnen gesagt hatte. Der Anfang des Ungehorsams steht die Gottesfurcht. Die Hebammen waren dem Pharao nicht gehorsam, obwohl es eigentlich der Wille Gottes war, weil sie gottesfürchtige Menschen, weil sie gottesfürchtige Frauen waren. Die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht schenkt uns die Weisheit, darüber zu entscheiden, in welchen Situationen eine Notlüge wirklich eine Notlüge ist. Die Gottesfurcht zeigt uns, geht es nur darum, mein eigenes Gesicht zu bewahren? Oder geht es darum, mein Portemonnaie zu schützen? Oder geht es schlussendlich um Gottes Verherrlichung? Die Hebammen haben sich dazu entschieden, zu lügen und dem Pharao untreu zu werden, weil sie Gott fürchteten. Ja, weil sie die Anbetung Gottes über alles stellten. Und deswegen war in dieser Situation der Schutz seines Volkes von Bedeutung. Wahre Gottesfurcht lernen wir nur, wenn wir Gott selbst besser kennenlernen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht alle Antworten auf deine Fragen. Wann und in welcher konkreten Situation nun die Notlüge erlaubt ist. Aber ich ermutige dich dazu, heute vielleicht auch am Mittagstisch, wenn dieses Thema nochmals durch den Kopf geht, darüber nachzudenken, ja, was ist denn konkret die Gottesfurcht in meiner Situation, wo ich sage, die Notlüge ist okay. Ist mein Antreiber wirklich die Furcht vor dem Herrn? Oder ist es eine andere Furcht, die mich dazu antreibt, zu lügen? Ich komme zum Abschluss. Wir haben in diesem Bericht gesehen, die Bibel zeigt uns ein realistisches Menschenbild. Nicht immer berichtet sie nur vom guten Handeln der Menschen, sondern auch vom schlechten Handeln der Menschen, und wir sollen beurteilen, ob dieses Verhalten richtig und gut oder falsch und schlecht ist. Und so urteilen wir anhand der Bibel. Sogenannte Notlügen bewahrheiten sich nur durch die wahre Gottesfurcht, ob es richtig oder falsches Handeln war. Und Gottesfurcht lernen wir nur, wenn wir ihn besser kennenlernen. Ich möchte noch schließen mit Gebet. Ja, Jesus Christus, wir danken dir für diesen Bericht. Wir danken dir für dein Wort, ja, für diesen wirklich realistischen Einblick in das Leben Davids. Ja, wir danken dir, dass es die Wahrheit spricht, dein Wort. Dass uns die Wahrheit berichtet, wie es damals wirklich war. Ja, und du siehst in unserem Leben, wie wir oft auch an Situationen kommen in unserem Leben, ja, wo wir nicht wissen, was ist jetzt genau das richtige Handeln. Wo uns vielleicht die Gebote im Alten Testament oder auch im Neuen Testament fehlen, um diese spezifische Situation zu beurteilen, Herr. Ja, Herr, lehre uns die Gottesfurcht. Lehre uns die Gottesfurcht und anhand der Gottesfurcht zu urteilen, ja, wie wir handeln sollen. Ja, wir bitten dich, dass du uns durch deinen Heiligen Geist leitest. Amen.